Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, Sie zu unserem Podcast in Wort einladen zu können. Und wir freuen uns heute in der ersten Folge, Sie zu einem Gespräch mit Ilmira Kusa in Zürich in der Schweiz, mit Kristina Nazarkevich in Lviv in der Ukraine und Richard Wojnarowski in Krakau in Polen einladen zu können. Wir sprechen heute über die Literatur und wir sprechen heute über die Übersetzung. Ilma, du bewegst dich in verschiedenen Sprachen. Wie stellst du dir die schriftstellerische Tätigkeit und die übersetzerische Tätigkeit also vor? Was ist für dich wichtig dabei?
Ist beides wichtig, wobei das eigene Schreiben vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, denn es ist ja meine ganz und gar eigene Stimme, der ich zum Ausdruck verhelfen will. Und viele Jahre meines Lebens habe ich mehr übersetzt als geschrieben. Das hatte auch mit Lebensumständen zu tun, weil mein Sohn klein war und weil man Übersetzungen, wie ich finde, leichter unterbrechen kann als eigenes Schreiben. Also jedenfalls habe ich das Übersetzen sehr intensiv betrieben und ich tue es heute auch, aber es hat sich insgesamt ein bisschen zum eigenen Schreiben verlagert. Beide Tätigkeiten ergänzen sich, wobei ich nicht gleichzeitig etwas Eigenes schreiben kann, was Längeres und einen komplizierten Text übersetzen kann. Also ich muss das nacheinander tun, weil auch das Übersetzen sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr viel handwerkliches Können erfordert und sehr viel Zeit.
In deinem Buch Mir mehr heißt es, du bist eine der wenigen Schriftstellerinnen, die sich, ich zitiere hier, in und zwischen verschiedenen Kulturen lebt. Was heißt das für dich, in und zwischen verschiedenen Kulturen zu leben?
In meiner Lebenspraxis bedeutet es, dass ich jeden Tag Bücher in mehreren Sprachen lese, dass ich auch sehr oft in verschiedenen Sprachen denke. Aber meine eigenen Sachen schreibe ich auf Deutsch. Das heißt, Deutsch ist meine Hauptsprache. Es ist auch die Sprache, in die ich übersetze. Ich fühle mich als Weltbürgerin. Ich glaube, ich bin einfach aufgewachsen mit diesem Bewusstsein des Weltbürgertums, denn ich war in den ersten 5 Lebensjahren in so vielen Ländern und bin mit so vielen Sprachen in Verbindung gekommen, dass sich ein Heimatgefühl bei mir eigentlich nie wirklich ausgebildet hat. Und bis heute wüsste ich nicht, welches Territorium meine Heimat ist. Ich glaube, es gibt kein Territorium, das ich zu meiner Heimat zähle, sondern Heimat bedeutet für mich Literatur, Musik, Freunde, vielleicht das Haus hier in Zürich, in dem ich lebe und solche Dinge, aber nicht ein Territorium. Und die Mehrsprachigkeit hat sich auch eigentlich ergeben, dadurch, dass meine Mutter Ungarin war, mein Vater Slowene. Ich habe diese Sprachen gelernt als Kleinkind, dann kam ein bisschen Italienisch dazu, dann kam Deutsch und es ging weiter mit den Sprachen. Also dieses Leben mit den Kulturen ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und es ist für mich auch selbstverständlich, dass ich versuche, sogenannte andere Literaturen, vor allem die osteuropäischen, zu vermitteln durch Übersetzungstätigkeit, aber auch durch meine journalistische Tätigkeit für die Neue Zürcher Zeitung und andere Zeitungen. Es war mir immer ein Anliegen, etwas zu tun für Literaturen, die nicht so bekannt sind und die aber sehr bedeutend sind. Und diese Aufgabe habe ich ernst genommen, ein Leben lang, und ich nehme sie weiterhin sehr ernst. Und ich hoffe, dass das ein bisschen was gebracht hat, obwohl man die eigene Bedeutung nicht überschätzen darf. Ich fuhr weg, um anzukommen, und kam an, um wegzufahren. Ich hatte einen Pelzhandschuh, den hatte ich. Vater und Mutter hatte ich. Ein Kinderzimmer hatte ich nicht, aber drei Sprachen hatte ich, um überzusetzen von hier nach dort. Wenn der Grenzer böse blickte, steckte ich den Finger ins Haar. Das Haar sah sich die Uniform an. Die Uniform war überbelichtet. So konnte es weitergehen und ging weiter. Zwischen den Grenzen war wenig Spielraum, gerade genug, um einmal übermütig zu sein, ein kleines Mal und ein Ferkel zu braten am Fluss oder auf trockenen Radspuren himmelwärts zu rennen. Dann bäumten sie sich wieder auf und die Zeit zerrann in Gewöhnung. Links der Abschied, rechts die Ankunft, auch andersherum.
Wenn wir über das Buch Nirmer sprechen, da heißt es auch Erinnerungspassagen. Wie meinst du es mit Erinnerungspassagen und warum Nirmer?
Ich wollte nicht einfach Erinnerungen schreiben und Memoiren sind es sowieso nicht. Also Memoiren ist ein ganz anderes Genre, sondern dieses Wort Passagen hat jetzt nicht so viel mit Walter Benjamin zu tun, dem Passagenwerk, sondern eben mit der Schiffspassage. Es ist sozusagen ein Überqueren. Da ist auch wieder das Wasser, das Meer sozusagen mitgemeint. Es sind Passagen, es sind Durchquerungen meiner Kindheit, meiner Jugend. Ich habe ja in Triest eine Zeit lang gelebt, am Meer, und diese Sehnsucht nach dem Meer ist mir seither geblieben. Insofern meint mehr, bitte mehr davon, zumal es hier eben gar kein Meer gibt. Also so ist dieser Titel zustande gekommen. Ich war mir aber sofort bewusst, dass das ein schwieriger Titel ist für Übersetzungen. Weil was macht man mit zwei homonymen Ausdrücken in einer anderen Sprache, wo diese Worte eben anders funktionieren? Und da mussten sich meine tollen Übersetzerinnen und Übersetzer eben schon beim Titel etwas einfallen lassen.
Das Buch Nirmer wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt, unter anderem ins Französische, Italienische, Japanische, Arabische und Schwedische und in fast alle slawischen Sprachen. Also wenn du weißt, da jemand möchte dein Buch übersetzen, wie funktioniert das bei dir?
Was mir sehr wichtig ist, dass ich die Übersetzerinnen und Übersetzer kenne. Und ich habe alle ausnahmslos aufgefordert oder gebeten, mir viele Fragen zu stellen, sich nicht zu scheuen. Es braucht keinen Stolz, Fragen zu stellen, sondern ich wollte eigentlich einbezogen werden in diesen Prozess. Das hat auch fast in allen Fällen funktioniert, außer im Arabischen und Schwedischen. Diese Sprachen sind mir ganz fremd, das Japanische natürlich auch, aber dort hat mir der Übersetzer trotzdem sehr, sehr gute Fragen gestellt. Aber viele andere Sprachen, die ich doch irgendwie verfolgen konnte, weil ich sie einigermaßen kann, das war mir dann wirklich sehr wichtig, dass wir da im intensiven Austausch sind. Und ich hatte Vertrauen zu all diesen Übersetzerinnen und Übersetzern und sie haben ihre Aufgabe wunderbar gemeistert. Aber es hat zum Teil auch sehr viel Arbeit gekostet, bei einigen Übersetzungen wirklich jede Woche Mails hin und her und her und hin.
2014 ist die polnische Übersetzung erschienen mit dem Titel Mavo Moja Mavo. Ist anders. Wie war deine Begegnung mit Ilmar Rakusa? Warum aus Nirmer ist Mavo Moja Mavo geworden?
Akronyme nachzumachen ist in der übersetzten Sprache nie ein leichter Fall. Und das war mir von Anfang an bewusst. Und ich habe mehrere Versuche unternommen. Ich habe das Gegenteil ausgenutzt, den anfänglichen Buchstaben auszunutzen. Also ich musste auch mit dem anderen Teil, also mit dem geschickter umgehen und was finden. Mehr in der Bedeutung, mehr von etwas, dann das fängt mit einem anderen Buchstaben an, das wirklich nicht zu machen. Deshalb habe ich weniger im ironischen, tiefironischen und auffordernden Sinne gebraucht, wenig zu wenig. Also wenig geschrieben, wenig mehr und das wiederholt, um diese Aufforderung zu bekräftigen. Und ich glaube, das wurde richtig erkannt, also nicht nur von mir. Die Autorin, die Übersetzer haben uns mehrmals ausgetauscht und Ilmar wusste Bescheid, also woran es liegt und was ich anstrebe.
Wie war deine Begegnung mit Ilmar Rakusa? Wie kamst du in Berührung mit diesem Text?
Ich war so um 2010 in Solothurn bei dem Literaturfestival und dort habe ich mehrere Leute kennengelernt und auch die aus Loren. Und da habe ich mich hinein, und vor allem von Prochelwetzia. Und da habe ich mich auf ein Projekt eingelassen, der erst 2-3 Jahre später reif wurde, nämlich eine Anthologie zeitgenössischer schweizerischer Dichtung. Sowas hat es nicht gegeben. Mein Anliegen wurde möglich durch einen wichtigen, den wichtigsten Mitarbeiter, den ich je hatte, aus der Schweiz, nämlich den seligen inzwischen Werner Morlang. Also das war meine richtige Stütze, der treibende Geist, Spiritus Movens, auf der schweizerischen Seite. Und zu zweit haben wir diese Anthologie, wirklich große Anthologie, auf die Beine gebracht. Also das betraf nur die Autoren, die nach 1945 das jeweilige Gedicht geschrieben haben. Und natürlich durfte in so einer Auswahl Ilmar Ragusa nicht fehlen. Aus Ilmar Ragusa durfte ich durch eine Vermittlung meiner kroatischen Kollegin, die zufälligerweise in Loren sich aufgehalten hat, zeitgleich mit mir. Einmal hat sie mir das Büchlein als Geschenk von Ilmar Ragusa mitgebracht. Das war eben mehr. Und ich habe mir vorgenommen, also das Buch zum einen näher anzusehen und dann an die Möglichkeiten denken, das in Polnisch zu verkaufen. Und ja, schon 2-3 Jahre später ist es gelungen.
Christina, auch bei dir ist das Buch im Jahr 2015 erschienen, mit dem Titel More Mora. Die gleiche Frage so möchte ich auch an dich stellen. Wie war deine Begegnung mit Ilmar Ragusa und warum das Buch Mehr Meer?
Ich habe das Buch von einem Schweizer Freund zugeschickt bekommen. Mir gefiel eben diese Multikulturalität, diese Offenheit, dieser Streifzug durch ganz Europa hin und zurück. Und ich habe auch einmal versucht, für eine Online-Ausgabe zu Osternzeit das Osternkapitel zu übersetzen, ohne den Gedanken, dass ich auch mal das Buch selbst übersetzen werde. Aber das war für mich schon so eine Art Übung. Als ich dann zufällig Einladung nach Loren bekam, ich sollte eben ja etwas wählen, womit ich nach Loren komme. Und da hatte ich keine Zweifel, ja, also was ich mitnehmen werde. Also für mich ist dieses Buch eben auch mit Loren verbunden. Ich bin dann komplett eingetaucht in das Buch. Und was den Titel anbetrifft, das ist eben etwas, was ich sofort wusste, wie ich den Titel übersetzen würde, wenn ich das Buch übersetzen würde. Also ich wusste gleich, dass es More More heißen wird. Wir haben bewegende Betonung. Manchmal zum Beispiel wird Plural mit anderer Betonung gebildet. Und Pluralform von More ist Moria. Und dann wird dieser Titel oft falsch gelesen, nicht so, wie ich das mir gedacht habe. Und zwar Singular und Plural. More, Moria. Zuerst habe ich mich empört, wie kann man denn das nicht sehen, was hier steckt, dass es eben ja dieses viel mehr bedeutet. Aber dann denke ich, das ist auch schön, weil dann bekommt eben dieser Titel diese Tiefe noch. Ja, also man kann das so als eine Art expressiven Ausruf hören, lesen, More, More, oder eben, weil es hier ja um verschiedene Meere geht, Singular, Plural, More, Moria. Mir gefällt das sehr. Das heißt, der Titel ist plötzlich wie ein Blatt Papier, hat 2 Seiten, die Vorderseite und die Hinterseite.
Also ich bleibe so bei dieser Metapher, das Meer. Ilmar, bei dir taucht das Meer immer wieder auf. Und für mich ist der Text auch wie ein Meer, mit seiner Oberfläche, das, was man so sieht, und mit den Tiefen, die man erkennen, erforschen muss. Ilmar, in deinem Text, Meer, Meer, was ist da klar? Was ist die Oberfläche? Und was sind diese tiefen Strukturen, die man erkennen muss, die man nicht sofort begreifen kann, wo man sich Mühe geben muss, um zu verstehen?
Naja, es gibt natürlich Anspielungen, die vielleicht nicht für jeden Leser oder jede Leserin sofort zu erkennen sind. Das ist auch eine Art von Tiefenstruktur. Es gibt Intertextualität, die sich auch nicht immer auf den ersten Blick erschließt. Ich habe Zitate, zum Teil auch Zitate, die nicht als solche markiert sind, von Friederike Mayröcker oder Eichinger. Also ich bin nicht jemand, der Oberfläche und Tiefenstruktur unbedingt so sehr auseinanderhalten möchte, weil ich glaube, dass ich auch an der sogenannten Oberfläche, und damit meine ich eben alles, nicht nur Semantik, sondern auch Klang, dass da schon sehr viel enthalten ist. Und wenn man diese Oberfläche genau liest und genau sondiert, hat man das Wesentliche erkannt. Aber darüber hinaus, ja, gibt es einige schwierigere Stellen, wo ich dann auch gerne geantwortet habe, wenn Fragen aufgekommen sind. Um ein Beispiel zu nennen, Kapitel 8, das spielt in Triest und heißt Gartenzüge. Schon dieser Titel ist eine Anspielung auf einen Titel von Danilo Kisch, Garten, Asche. Ja, wer das merkt, ist gut. Wer es nicht weiß, ist es auch nicht so schlimm. Aber für mich war das wichtig. Denn dieses Kapitel spielt in meiner Kindheit in Ljubljana. Und wir haben da im Haus meiner Tante gewohnt. Und dieses Haus war umgeben von einem sehr schönen Garten, den meine Tante auch gepflegt hat. Und an diesen Garten grenzte der Rangierbahnhof von Ljubljana. Und nachts waren diese unheimlichen Geräusche dieser Rangierlokomotiven. Und ich habe das als Kind gehört und das hat mir große Angst gemacht. Und ich habe versucht, in diesem Kapitel das Paradies der Kindheit verkörpert im Garten und diese dröhnenden Geräusche der Lokomotiven, der nächtlichen Lokomotiven, die mit Angst verknüpft waren, zu konfrontieren. Also das Paradies und die Angst, die Bedrohung. Und in diesen Text habe ich sozusagen auch zwei Stimmen gewoben. Die eine Stimme gilt dem Garten und dann gibt es kursivierte Passagen, die sozusagen etwas sehr Bedrohliches ausdrücken. Da kommen sogar Bilder, die fast an den Nationalsozialismus und an die Deportationszüge, die Jüdischen erinnern. Das sind so ferne Anspielungen. Das hatte konkret nichts damit zu tun. Ich bin ja nach dem Krieg geboren, aber die Assoziation geht in eine Richtung, die eben diese Züge auch mich an Deportationszüge erinnert. Und insofern ist zum Beispiel dieses eine Kapitel eine sehr komplexe Geschichte, also sowohl in der Struktur als auch von der Wahrnehmung und Erinnerung her. Es werden wirklich ganz verschiedene Welten gegeneinander gesetzt und natürlich haben das alle Übersetzer gemerkt und möglichst nachvollzogen, aber in diesen kursivierten Passagen gibt es Stellen, die wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen sind, wenn man nicht diese gleichen Assoziationen hat, die ich hatte, ja, dann muss man wirklich erklären, was ist gemeint und warum dies und warum nicht jenes. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel zum Übersetzen. Nachts war der Garten dunkel und schrumpfte. Im Bett liegend dachte ich an seine farbige Fülle, aber das half nichts gegen die grellen Schreie der Züge. Nachdem der Garten verstummt und verblasst war, hatten die Züge das Sagen. Sie waren ganz nahe, fauchten durchs Zimmer, stöhnten, ächzten, gaben metallische Laute von sich. Ich wusste nicht, was da verschoben und verkoppelt wurde. Ich wusste nicht, was rangieren heißt. Ich hörte nur diese Unrast, unheimlich in der Nacht. Eine aufbrausende Dampflok, endlos dahinratternde Güterwaggons. Mit welchem Ziel? Fernweh drang ins Haus, ein dunkles Zischen. Ljubljana 1949. Unten schliefen Onkel und Tante und meine Cousine. Ich klammerte mich an meinen großen Pelzhandschuh, der mir Puppen und Pelztiere ersetzte. Nur mit ihm fühlte ich mich geborgen. Er war mein kleines, kuscheliges Zuhause. Gastrecht im Garten, in der kühlen Dachwohnung. Die nächtlichen Züge erinnerten auch daran, dass die Reise weitergehen würde. Immer geht sie weiter. Diese dunkle Kommode gehörte nicht uns, so wenig wie das Bett. Ich bewegte mich zwischen fremden Gegenständen, umgeben von einer fremden Sprache. Die Gegenstände blieben, was sie waren, der Sprache näherte ich mich langsam an. Den Pelzhandschuh ans Gesicht gedrückt, spitzte ich die Ohren. Wirt, Garten, Smrt, Tod. Ich lernte Notch, Vlak, Dan, Kruch. Ich lernte stumm, ich sammelte die Welt. Nicht brockenweise, sondern in ganzen Sätzen wollte ich reden. Darum schwieg ich, bis das gelang.
Крізь ніч котилися разом із поїздами колони слів, щось римувалося, щось відштовхувалося. Зудар. Що спільного має сад зі смертю? Адже між грядками і поїздами були паркани. І взагалі, по обидва боки паркану буяли лише бур'яни. Я не спала, лежала у темряві, придірявлений далекими прожекторами. Розкладала слова на літери справа наліво і навспак, та прислухалася, коли наставала коротка тиша. Тиша була липуча, немов затиснена між шумом. Вона не дихала. Мені також було важко дихати. Я намагалася уявити собі обличчя Мар'єти, її веселі лукаві очі, вишні очей, дзвінкий співочий голос. «Розкажи казку, Мар'єто, негай!» Але Мар'єта не хотіла розказувати. «Я сплю, думай про фей, віле». Це звучало примирливо і заспокійливо. Істоти віле урядували таємно і тихцем, а влаки, поїзди, стукотіли. До кімнати долинало різке гупання, щось брящало, свистіло нестерпно різко і трагічно дихало.
Byłam dzieckiem w podróży. W powiewie wiatru powstającym podczas jazdy odkrywałam świat i jego przemijanie. Odkrywałam teraz i jak się ono rozpada. Wyjeżdżałam, żeby przybyć na miejsce i przybywałam na miejsce, żeby wyjechać. Miałam futrzaną rękawicę. Naprawdę ją miałam. Miałam też ojca i matkę. Pokoju dziecięcego nie miałam. Ale trzy języki. Miałam trzy języki. Żeby się przemieszczać z jednego miejsca tu, na drugie miejsce tam. Kiedy pogranicznik patrzył złym okiem, wsuwałam palec we włosy. Włosy przyglądały się mundurowi i mundur był wtedy prześwietlony. Tym sposobem mogliśmy jechać dalej i jechaliśmy dalej. Między granicami było niewiele pola do popisu. Akurat tyle, żeby raz pozwolić sobie na chwilę swawoli. Jeden mały raz i upiec prosiaka nad rzeką albo pobiegać po wyschniętych śladach kół w stronę nieba. Potem granice znów stawały dęba, a czas rozpływał się w zwyczajności. Po lewej pożegnanie, po prawej przybycie i na odwrót.
Ich erlaube mir ein Auszug aus dem Teil Erinnerung aus deinem Buch Mein Alphabet vorzulesen. Das Gedächtnis ist faszinierend in seiner Vertracktheit und tückisch. Was es ausspuckt, muss nicht objektiven Tatsachen entsprechen. Erinnerungen sind formbar, können sich im Lauf der Zeit verändern. Vor allem, wenn man sie mit anderen teilt, werden sie überschrieben, umkodiert. Erinnerungsorte. Das ist dann auch ein ganz wichtiges Thema. Was heißt denn bei dir, also gerade die Arbeit mit diesem Konzept Erinnerungen, die Erinnerungen der Anden und die Übersetzung dieser Erinnerungen? Wie bettest du die dann auch so in den Kontext ein?
Also die Frage ist sehr wichtig. In einem Kapitel in Mehr, das Problem der Erinnerung auch thematisiert. Das ist fast ein, ja, sozusagen ein selbstreferenzielles Kapitel, wo Erinnerung als solche thematisiert wird. Also was tue ich in diesem Buch eigentlich? Ja? Und natürlich stimmt, was du aus Mein Alphabet zitiert hast. da habe ich es versucht, noch einmal zu beschreiben. Erinnerungen sind enorm trügerisch. Also mit sogenannter Objektivität hat das meistens wenig zu tun, sondern Erinnerungen sind subjektiv. Die werden dann je nachdem bestätigt durch Eltern oder Freunde, die dabei waren. Oder man versucht, sich an Fotos abzuarbeiten und zu schauen, kann es überhaupt stimmen, was ich da erinnere? Oder hat das nicht alles ganz anders ausgesehen? War dieser Garten der Tante wirklich so schön oder habe ich mir das nur eingebildet? Habe ich diesen Garten in meiner Erinnerung verklärt? Diese Erinnerungsarbeit ist sehr, sehr komplex und deshalb sage ich, ich habe keine Memoiren geschrieben, weil in einem Memoirenwerk muss alles möglichst verlässlich sein. Das muss faktengetreu sein, ja, und das hätte mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe mir hier die Freiheit genommen, in Mermeer meine Erinnerungen auch ein bisschen zu verändern, auch zu ergänzen zum Beispiel, da wo ich festgestellt habe, da habe ich Erinnerungslücken, diese Lücken irgendwie zu füllen. Und gerade in dem schon erwähnten Kapitel 8 über Garten und Züge habe ich sehr frei gehandelt und bin mit dieser Erinnerung enorm frei umgegangen. Ich habe wirklich in diesen kursivierten Passagen über die Züge, da habe ich einfach Dinge auch wirklich erfunden, nur um meinen damaligen Empfindungen, die real waren und an die ich mich wirklich erinnern kann, um diesen Empfindungen überhaupt sprachlichen Ausdruck zu geben. Denn damals als Kind hätte ich dafür gar keinen Ausdruck gehabt. Aber aus der Distanz des Erwachsenenlebens habe ich dafür dann einen Ausdruck gesucht und auch hoffentlich gefunden. Das war eigentlich die literarische Arbeit an diesem Buch, ja, für zum Teil sprachlose Zustände einen Ausdruck zu schaffen in Sprache, mit der Sprache. Und ich glaube, deswegen bin ich auch Schriftstellerin geworden. Es hat mich schon als Kind ziemlich früh gedrängt, Dinge einfach auszudrücken und zwar auf meine Art. Also ich wollte sozusagen die eigene Königin sein meines Reichs, ja, das ist mein Reich und ich drücke es so aus, wie ich will und nicht, wie mir das jemand vorschreibt. Also es ist der Dichter, der Schriftsteller als Demiurg. Dieses Demiurgische, dieses Schöpfertum beim Schreiben, das ist das, was mich am Schreiben immer fasziniert hat, was ich beim Übersetzen nicht ganz so stark ausleben kann, wie wenn ich eigene Texte schreibe, weil da redet mir niemand rein. Ich kann machen, was ich will und niemand kann mir vorschreiben, mich ganz streng an Fakten zu halten, zumal diese Fakten gar nicht wirklich nachvollziehbar und überprüfbar sind.
Christina, wie war es für dich, mit Erinnerungen zu arbeiten und die Erinnerungen aus einer Kultur, aus einem sprachlichen Kulturraum in den anderen Kulturraum zu übersetzen? Kannst du dich noch an diese Arbeit erinnern?
Ja, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern. Ich wollte Ihnen vielleicht noch Ilmas Aussage zu dieser Ungenauigkeit mancher Erinnerungen sagen, dass ich das auch gespürt habe und vielleicht manchmal auf meine Verantwortung ein bisschen freier auch an manchen Stellen war, weil zum Beispiel der Untertitel Erinnerungspassagen übersetze ich als Erinnerungsfragmente. Das heißt, ich verstehe, dass Passagen eigentlich ein anderes Wort ist, aber ich spürte, wenn ich das Wort wörtlich übersetze, sagt es eigentlich nichts. Es gibt nur dieses Ж, das im Ukrainischen zu hart ist. Deshalb glaube ich, dass ich eben das übersetzt habe, was im Buch auch steht. Also, dass es fragmentarische Momente, Bilder sind. Und ich muss auch sagen, dass ich mich sehr oft sehr stark identifizierte auch mit dieser Stimme im Buch, dass ich auch an meine Kindheit oft dachte, weil ich auch so ein einsames Kind war. Das heißt, ich mochte Einsamkeit. Und für mich waren diese Passagen, wo zum Beispiel das Kind Licht und Schatten auf dem Fußboden beobachtet oder sich selbst Märchen erzählt. Das waren auch meine Erinnerungen und es war mir nicht kompliziert, das dann auch auszudrücken. Und da, wo ich wirklich nicht ganz verstanden habe, weil ich konnte ja nicht jedes Mal Ilma nach besonderen Momenten fragen. Ilma, erinnerst du dich? Ich habe dich zum Beispiel nach der genauen Farbe deines Kleides beim Konzert gefragt. Was war das für eine Farbe? Weil ich wollte eben diese Farbe treffen, wusste das nicht mehr. Und irgendwie war mir auch wichtig, dass ich diese Bilder vor den Augen, also genaue Bilder vor den Augen habe. Und manche Orte, ich habe dann, gut, wir haben Google, Gott sei Dank, und man kann da Bilder einschalten. Ich wollte mir eben so richtig vorstellen, wie diese Orte aussehen oder wie die Gegenstände oder Kunstwerke oder bestimmte Orte aussehen, damit ich das dann auch quasi als meine Erinnerungen zeige. Ja, also das war, und ich glaube, es ist mir an mehreren Stellen wirklich gelungen. Also dass ich, also da, wo sich das Buch gut liest, das sind dann mit Sicherheit die Stellen, wo es meine Erinnerungen waren.
Es ist sehr schön, was du sagst, Christina, das ist ja auch erlaubt. Und es gibt im Buch durchaus sehr, sehr genaue Stellen. Also es ist nicht immer nur geflunkert, ja, was ich da geschrieben habe, sondern es gibt durchaus präzise Erinnerungen. Es gibt auch zum Beispiel ein Kapitel über Triest, da habe ich nochmal sehr genau recherchiert. Also wo es wirklich um die Geschichte von Triest geht, um diese tragische Geschichte auch während des Zweiten Weltkriegs, wo Triest ja ein KZ hatte, da darf man nicht flunkern, das muss wirklich genau sein. Und selbstverständlich in solchen Stellen habe ich auch überhaupt nicht was erfunden, sondern das merkt der Leser auch, das ist recherchiert, das ist belegt. Das Buch hat ja diese unterschiedlichen Tonalitäten und diese unterschiedlichen Kapitel. In den essayistischen Kapiteln ist mehr Faktografisches drin als in anderen. Aber auch da, wo ich dann tatsächlich mir erlaubt habe, etwas zu erfinden, geht es ja sozusagen um eine höhere Wahrheit. Ja? Marina Tsvetaeva hat immer gesagt in ihrer autobiografischen Prosa, ich erfinde einer höheren Wahrheit willen.
Durch die Lektüre von mehr und mehr konnte man eine andere Sicht der mitteleuropäischen Geschichte mitverfolgen, zwar aus der persönlichen Sicht der Verfasserin, der Autorin, aber auch mit einer Perspektive und einer andere Sicht, die unser Bild vervollständigt und ergänzt hat. Aber ja, wenn man erwartet, dass alles bis auf den Punkt stimmt, also dann ist man enttäuscht, könnte man sagen.
Christina, auch wie affin ist der ukrainische Leser für die Themen, die im Buch von Ilmira Kusa mehr angesprochen werden? Und wie war die Rezeption?
Das Buch kam in den Kreisen der belesenen Leser sehr gut an. Ilma kann sich sicher noch an unser Treffen mit einer Freundin von mir, die mir jedes Mal, wenn ich sie sehe, mir jedes Mal für dieses Buch dankt. Eine Theaterkünstlerin, die sich regelrecht verliebt hat in dieses Buch. Alle Leser, die das Buch wirklich gelesen haben, die haben die Idee und diesen roten Faden im Buch auch verstanden. Und zwar, also eben ja, diese Wichtigkeit der Kindheitsmomente für das weitere Leben, dieses Selbstkreieren fast, ja, also wenn man wirklich weiß, auch als Kind schon, wohin man sich bewegt. Für mich ist zum Beispiel in diesem Buch sehr wichtig, diese Frage der Wahl, also Musik oder Literatur. Mir persönlich war hier sehr wichtig, dass da eben diese viele Namen vorkommen. Ich habe mit Genuss dann nach den Zitaten gesucht in den vorhandenen Übersetzungen, um den Lesern zu zeigen, dieses Buch gibt es auch auf Ukrainisch. Bitte findet das Buch, ja. Also ein Eliot zum Beispiel oder jemand anderer. Also für mich sind diese meine Fußnoten Verweise auf die weitere Lektüre.
Ihr als Übersetzerinnen und Übersetzer, wie seht ihr eure Mission? Welche Arbeit leistet ihr?
Arbeit ist vielleicht zu wenig gesagt für das, was ich mache seit etwa 40 Jahren oder ein bisschen mehr. Das ist ja, Literatur, die ich zu vermitteln suche. Das ist mir ein Auftrag, eine Lebensaufgabe geworden. So, wenn man sich mit der Literatur befasst, das ist ein Königreich. Also wirklich, also, um das zu beherrschen, dazu braucht ein ungeheures Wissen Und solche Bücher wie zum Beispiel das Buch von Ilmar Ragusa, Mehr, Mehr. Also sie fordern den Übersetzer heraus, sie fordern von ihm viel Wissen und ja, sie lassen ihn nicht auf den Lorbeeren ruhen. Also ich habe eine Unmenge gelernt bei der Arbeit an Ilmar Ragusas Mehr, Mehr, fast an die Grenzen gestoßen, also an dem übersetzerischen Tun, an der übersetzerischen Leistung. Was ist möglich, was ist nicht mehr möglich, also womit man sich abfinden muss. Die Übersetzung, das ist ein Spiel, das man laufend verliert. Nicht ganz, aber zu einem Bruchteil. Hoffentlich ist der möglichst klein, aber die Kunst des Originals kann man nie voll wiedergeben. Also stellenweise gelingt es uns, aber man möchte mehr und diese Ungenügsamkeit, diese Unzufriedenheit mit sich selbst, die wächst mit den Jahren. Also zunächst ist man ahnungslos, was es alles heißt, also die Kulturen, die Literaturen zu vermitteln. Also ein riesenweites Feld ist das und das muss man bebauen. Also regelmäßig bebauen zum Ersten und bewusst und gekonnt. Also man muss sich voll einspannen. Das ist eine Art Gespann, in dem man arbeitet, lebenslang. Wenn wir Partner auf Seiten der Autoren dabei finden, das ist nur aufbauend für uns, also um das weiterzumachen, nach der nächsten Herausforderung zu suchen.
Christina, du als Übersetzerin, in welchem Meer schwimmst du? Ist das dein Beruf? Ist das deine Berufung? Wie ist deine Mission als Übersetzerin?
Wahrscheinlich ist die Mission jedes Übersetzers und jeder Übersetzerin, Menschen geistig in Verbindung zu bringen. Ob das mein Beruf ist? Nein, nicht. Ich habe eben gesagt, dass ich unterrichte, obwohl ich jedes Mal da auch denke, ja, wenn ich mal endlich Rentnerin werde, dann werde ich endlich das tun, was ich sehr gerne mache, nämlich übersetzen. Obwohl ich bin eben eine Übersetzerin, die nicht gern alles übersetzt. Also ich suche mir schon Bücher selber aus und wahrscheinlich ist dann das, was ich mache, eher als eine Berufung dann zu bezeichnen, weil diese Bücher rufen nach mich. Ich fühle mich berufen von den Büchern, die dann einfach mir zwinkern, ja, versuch's mal. Es kann ein gutes Buch dann auch auf Ukrainisch erscheinen, irgendwie so. Aber das ist eine Beschäftigung, die wirklich durchaus wichtig ist, besonders in einer Welt, die aus den Fugen gerät.
Und wenn du dann die Übersetzung zur Hand bekommst, wie reagierst du darauf?
Ich bin unendlich dankbar und ich freue mich wie ein Kind darüber, dass dieses Buch jetzt neue Leser und Leserinnen findet. Das ist doch irgendwie faszinierend, ja? Oder wenn mein Buch in Abu Dhabi gelesen wird oder in Beirut, das ist doch was Wunderbares. Das multipliziert meine Leser. Es geht nicht nur um die schieren Zahlen, um die Quantität meiner Leser, sondern einfach darum, dass auch sie etwas aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Kopf erfahren. Das ist mein Kopf, das ist meine Welt. Aber dass da wirklich Verbindungen entstehen. Das Wort Verbindung ist sehr, sehr wichtig. Ich frage auch meine Kolleginnen, Schriftstellerkolleginnen immer, sagt mal, ist dieses oder jenes Buch von euch übersetzt? Und in wie viele Sprachen wurde es übersetzt? Und die wissen das oft gar nicht. Und ich sage, ja, interessiert euch das nicht, ob eure Bücher übersetzt werden? Ich will das immer wissen und ich bin um jedes Buch froh, das übersetzt wird, um jede Sprache, in die es übersetzt wird. Wie gesagt, das ist wie ein großes Netzwerk, auch ein Netzwerk der Freundschaft, wo Verbindungen entstehen über Sprachen und Kulturgrenzen hinaus. Mir ist das enorm wichtig. Wirklich enorm. Ich kann das gar nicht beschreiben und auch, ich kann auch gar nicht beschreiben, wie groß meine Dankbarkeit ist. Und wenn ich selber, ich habe jetzt die letzten Jahre Marina Tsvetaeva übersetzt, Prosa, vor allem ihre unveröffentlichten Notizbücher, wenn ich das tue, tue ich es aus dem gleichen Gefühl heraus, nämlich diese Autorin, die für mich eine ganz, ganz bedeutende ist, auch quasi weiterzureichen, ja, lesbar zu machen, verstehbar zu machen, bekannt zu machen im deutschsprachigen Raum. Und da opfere ich Jahre. Ich habe Jahre meines Lebens, mindestens 10 Jahre meines Lebens, mich nur mit Marina Tsvetaeva befasst, die ich übersetzt habe und über die ich Artikel geschrieben habe, Nachworte und so weiter. Das sind schon Commitments, würde man auf Englisch sagen. Das ist eine große Hingabe, ja, an eine Aufgabe, die auf den ersten Blick nicht so dankbar zu sein scheint, weil Übersetzer ja oft nicht mal erwähnt werden in Rezensionen, was so ungerecht ist, ja, und schlecht bezahlt werden, was ebenso ungerecht ist. Es ist einfach eine eminent wichtige Aufgabe und gerade in einer Welt, wie Christina gesagt hat, die von immer mehr Rissen und Spaltungen durchzogen ist. Übersetzen ist Völkerverständigung, ist Verständigung zwischen Menschen und Kulturen. Etwas ähnlich Wichtiges gibt es kaum noch. Tauch, Retour ins Ende, so trist trieft Regen, Identität entflieht, Suchtaufe, tief rostrot ist es, Selighaus tausendfältiger Träume redimensioniert, ich mal ewig, scheintot, Taue, Riesenschiffe, immer ein Strand touristenlos, Teer, riecht insulär, eingeborener Schlaf, Tage träg, Rest im Eimer, schreibe, Taten trauern, Risera-Insassen entstammten Sondertransport, Tod regierte in extenso, sind Tafeln Trost, Reminiszenz, im Ernstfall Toast, Tangmeer, Risse, ist ein Stück Tuch. Ich möchte dazu nur zwei Sätze Erklärung geben. Das ist sehr schwer zu verstehen, weil es ein Akronym ist, aber auch, weil ganz viele Anspielungen sind auf die Geschichte von Triest im Zweiten Weltkrieg, auf dieses KZ, das in einer Reisfabrik war. Deshalb heißt es Risiera, Risiera Reisfabrik, Risiera Insassen entstammten Sondertransport. Das muss man einfach wissen, was da geschichtlich passiert ist, sonst versteht man das Gedicht überhaupt nicht. Und diese ganze Identität von Triest wird hier vor allem unter sehr düsteren Vorzeichen gezeigt. Auch das gehört zu diesem Resümee, es ist ja wie ein Resümee am Ende eines Triest-Kapitels, ein sehr trauriges Resümee einer Stadt, die ich als sehr hell empfunden habe nach dem Krieg. Und ich wusste als Kind überhaupt nichts von dieser fürchterlichen Geschichte der Judendeportation und Judenvernichtung in Triest selbst.
Teraz rozkłyn się znów w tamtym końcu. Smutno tak. Tutaj rosi deszcz. Tożsamość ucieka. Spenetruj teren. Typowa rdzawa czerwień. Szczęśliwy dom snów tysiąca. Tylekroć redukowanych. Ja razy wieczność. Śmierć Thanatos.
Тріпочуть роси і єдиний схил туристичний. Трієра розхитується і є стихії трампліном. Тужних рісьєра ілюзій, єства сонних травм. Транспорт рісьєрців інертно є спеціальним туром. Тлінний рух ін екстенсу, світло тіні. Таблиці, ремінісценція, єдва смерті тріпоче. Таїнство рокоту іншого є. Скрізь тріщини.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war die erste Folge des Podcasts in Wort mit Ilmara Kusa, mit der Übersetzerin in die ukrainische Sprache, Christina Nesarkiewicz, und mit dem Übersetzer in die polnische Sprache, Richard Wojnarowski. Das Projekt wird gefördert von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und von dem Bosch Alumni Network.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.